Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch heute zum CO2 Neutral Corporate Sustainability Briefing und zwar mit der 13. Ausgabe. Wir möchten euch wie immer einmal im Monat die relevantesten News aus dem Nachhaltigkeitsuniversum mitbringen, die für euch als Unternehmen relevant sind oder werden. Aufbereitet von unseren Kollegen, Kolleginnen vom FED Sustainability, der Nachhaltigkeitsberatung von FED Consulting und präsentiert heute wie fast immer von unserer lieben Kollegin Alexandra Erget. Hallo Alexandra.
Moin Nils, wie geht's?
Ja, auch mir geht's ganz gut. Ich freue mich heute mal im anderen Setup mit dir das heute mal zu gestalten, denn Maike ist ja in ihrem wohlverdienten Urlaub heute und genießt da hoffentlich auch nochmal die Lorbeeren als Gewinnerin des Power Woman Awards und ist da auch zu guter Recht hoffentlich mächtig stolz. Und deswegen machen wir beide das heute und werden das mal schön aufnehmen. Ja, wir starten ja immer mit den News des Monats. Was gibt's denn da?
Ja, es ist wieder viel passiert. Ich habe das Gefühl, die Ereignisse überschlagen sich, seitdem wir hier dieses Briefing machen. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass man da so ein bisschen wachsameren Auges rangeht. Aber wir erinnern uns, die EU-Kommission forderte am 5. Mai eine schriftliche Stellungnahme bis Ende Juni, wie die ISRS vereinfacht werden können, um den Reporting-Aufwand deutlich zu senken für die CSRD und diese wurden nun pünktlich von der EFRAG veröffentlicht und diese skizzieren in diesem Papier 6 Vereinfachungshebel mit dem Ziel, über 50% der verpflichtenden Datenpunkte zu reduzieren. Was sind diese Vereinfachungshebel? Kürzere und präzisere Berichte, also eine stärkere Integration in das Konzernreporting, eine verbesserte Verständlichkeit und Klarheit des Standards, eine Reduktion von den Minimum Disclosure Requirements und auch Entlastungen und Ausnahmen, zum Beispiel bei den Undue Cost or Effort und sensiblen Daten. Also ein Unternehmen kann einfach sagen, hier der Aufwand für diese Erhebung ist einfach überhaupt nicht im Verhältnis zum Nutzen oder die Kosten sind nicht im Verhältnis zum Nutzen, das gut belegen und dann auf diesen Datenpunkt verzichten. Ebenfalls ein weiterer Hebel ist die Interoperabilität mit den IFRS, dem GAI und den TNFD. Unter anderem, was ich auch sehr begrüße, also das ist ein wertvoller Punkt. Eine Sache, die oder ein Hebel, den ich überhaupt nicht begrüße, ist, dass die doppelte Wesentlichkeit eine vereinfachte Top-Down-Herangehensweise bekommen soll. Das heißt, diese wichtige Bottom-Up-Perspektive mit Stakeholder-Input soll unberücksichtigt bleiben. Und da sehe ich einfach eine große Herausforderung, dass relevante Themen aus der Mitarbeiterschaft oder auch von anderen Stakeholdern, wichtigen, wesentlichen Stakeholdern, nicht berücksichtigt werden oder übersehen werden, weil doch die Führungsebene hier und da blinde Flecken doch hat. Genau. Das wären so die ersten News des Monats. Die zweiten, die führen uns zum neuesten Sustainability People Report von Haufe, EY und The Sustainability People Company. Und für diese Studie nahmen über 500 Personen an der Befragung teil und davon ein Großteil Vollzeitbeschäftigte Sustainability Manager und Managerinnen. Und die Ergebnisse finde ich wirklich sehr interessant, denn 31% der Befragten erwägen einen Arbeitgeberwechsel aus Sorge um ihre Position. Das ist ein Anstieg um 13% zum Vorjahr und insgesamt planen 43% in den nächsten 2 Jahren den Job zu wechseln. Ja, positiv an der Studie ist, dass 51% der Führungskräfte Nachhaltigkeitsinitiativen im Unternehmen unterstützen. Und davon vor allem mittelgroße Firmen und KMUs. Und auch im Budget, anscheinend steigt das Budget, so die Studie, bei Großunternehmen sogar um 25%. Jedoch wird eine geringere Führungsunterstützung hier auch nachgewiesen. Ja, also das ist irgendwie ja auch zwiegespalten, die Ergebnisse in dieser Studie. Teilweise positiv, vor allem, dass mehr Geld ausgegeben werden soll. Aber dass viele der Nachhaltigkeitsmanager um ihren Job bangen, das bestätigt ja nur die Unsicherheit, die vor allem ja auch gerade von der EU und auch Deutschland ausgestrahlt wird.
Ja, total. Vor allen Dingen, was ich ja relevant finde, ist eben diese Führungsunterstützung. Und das ist ja auch, was es auch in den Gesprächen uns ja wiederum auch gespiegelt wird. Also das Thema ist jetzt dadurch, dass es irgendwie eine Verunsicherung gibt, nicht mehr top of mind im Top-Management. Und dadurch wird es natürlich auch schwieriger, wirklich relevante Veränderungen halt irgendwie durchzuführen.
Genau so ist es. Und ich verstehe das natürlich auch zum Teil. Die Sorgen sind gerade ganz woanders, aber es geht um die Zukunftsfähigkeit und das betonen wir ja auch immer wieder. Ja, News des Monats und Fail des Monats zugleich, oder ich glaube, wir nennen das immer Low des Monats. Auf jeden Fall ist es auch ein Fail, und zwar die Green Claims Directive. Und zwar wurden in den Verhandlungen, also kurz vor Abschluss dieser Direktive, jetzt Ende Juni hier diese Verhandlungen unterbrochen und der Vorschlag vom Europäischen Parlament zurückgezogen. Die EU-Kommission befürchtet, dass kleine Firmen, also bis zu 30 Millionen Euro Umsatz, hier durch den verpflichtenden Nachweis umweltbezogener Aussagen überfordert werden und erklärte, dass so eine Ausweitung, so eine Direktive einfach ihrem Bürokratieabbaukurs ja widerspreche. Und Katharina Reuter von BMW äußert sich hierzu, finde ich, sehr passend. Sie sagt, ich zitiere, wenn die Green Claims Directive scheitert, dann nicht, weil sie falsch ist, sondern weil der politische Wille für eine praxisnahe Umsetzung fehlt. Und dass der EVP es mal wieder gelungen, mit dem Stichwort Bürokratieentlastung ein zentrales Gesetz des europäischen Green Deals zu kippen. Und ich finde das wirklich schockierend, was da gerade passiert und wie viele Lager auch gegeneinander kämpfen. Also es ist gar nicht so, dass alle Parlamentarier jetzt dagegen sind, sondern tatsächlich waren viele für die Direktive und jetzt wird es wieder gekippt durch einfach eine starke Lobbyarbeit. Und wie wichtig diese Green Claims Directive ist, zeigt sich tatsächlich in Zahlen, denn eine Studie von 2020 ergab, dass über 50% der Umweltaussagen zu einer Vielzahl von Produktkategorien in der EU vage, irreführend oder unbegründete Informationen über deren Umwelteigenschaften enthalten und 40% sind einfach nicht belegt. Das wurde auch nochmal überprüft von der Verbraucherschutzbehörde, die genau zu dem gleichen Ergebnis kommt. Es werden einfach random Umweltzeichen und Logos genutzt. Es wird irgendwas sich da, ne, weiß ich nicht, umweltneutral oder solche Dinge darauf geschrieben. Und ja, dass diese Direktive jetzt gekippt werden soll oder einfach nochmal diskutiert wird, obwohl sie ja eigentlich kurz vor der Verabschiedung steht, das ist einfach ja schockierend und zeigt, wie auch schon mit der CSRD, mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, mit der CS3D, der Trend geht sowas von in die falsche Richtung.
Ja, vor allen Dingen ist es ja völlig unverständlich, ne? Also ich meine, für mich, also jetzt mal so aus so einer Außenperspektive, also ich kann ja nachvollziehen, dass es halt irgendwie Aufwand bedeutet, wenn man irgendwelche Umweltaussagen sagt, okay, dass es halt aufwendig ist, das halt irgendwie dann entsprechend zu belegen, ja. Aber dann wäre doch die Konsequenz nicht, dass man es halt nicht belegt, sondern dass man halt irgendwie diese Aussagen nicht trifft. Ja, man kann ja auch mit anderen Attributen werben. Es steht einem ja weiterhin frei zu sagen, dass der Turnschuh toll ist oder die Butter lecker schmeckt. Man muss ja aber dann nicht sagen, dass der CO2-neutral produziert wurde oder halt dann irgendwie die Butter halt irgendwie von
glücklichen Kühen, ne?
Ja.
Ja, das sehe ich genauso. Ein, wie sagt man, Lichtblick oder zumindest so ein kleines Fenster, was noch auf ist, ist, dass ein Artikel im Politico von Dienstag, also nach dieser Veröffentlichung, ausdrücklich sagt, dass die von der Leyen auf jeden Fall das Gesetz weiterhin unterstützt. Also schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich habe auch das Gefühl, dass der Gegenwind bei dieser Entscheidung deutlich stärker ist, was jetzt so die Parlamentarier angeht, als was wir so bei der CSRD beobachtet haben. Aber das ist nur mein Außenblick. Ich stecke natürlich überhaupt nicht da in Brüssel drin. Ja, dann kommen wir zum High des Monats hier. Nochmal eine Studie, die ich auch wirklich sehr interessant finde und auch als High klassifizieren konnte. Das ist die Deloitte Global Gen Z und Millennial Survey 2025. Und die bestätigt, was wir ja eigentlich auch alle schon wissen, dass für junge Talente Umweltbewusstsein kein Nice-to-have mehr ist, sondern ein entscheidender Faktor bei der Jobwahl. Also 70% der Befragten, und das sind sehr viele gewesen, also insgesamt 23.000 Befragte aus 44 Ländern, berücksichtigen die Umweltpolitik eines Unternehmens bei der Entscheidung für oder gegen den oder die Arbeitgeberin. Und was ich auch interessant fand, ist, dass es nicht nur bei Erwartungen bleibt, sondern fast die Hälfte der jungen Arbeitnehmerinnen hat ihre Arbeitgeberinnen bereits aktiv dazu aufgefordert, mehr für den Umweltschutz zu tun. Ja, das heißt, Regulatorik hin oder her, wenn man zukunftsfähig bleiben möchte und Talente akquirieren will, dann genau sollte man all das, was man angefangen hat und tut, gerne auch weitermachen.
Hast du denn noch ein Learning in diesem Monat?
Ja, das habe ich. Und da geht ein Danke an meinen Kollegen Max und das Weiterleiten des Artikels How much energy does AI use? The people who know aren't saying. Das ist mal ein catchy Titel, habe ich sofort draufgeklickt. Der Artikel wurde veröffentlicht im Wired Magazine. Und worum geht es? Und zwar unklare CO2-Bilanzen von KI. Und ich fand das wirklich spannend, denn ich habe selber mal mit dieser Zahl hier, ich glaube sogar in diesem Briefing nicht prahlt, aber so mein Wissen geteilt und habe mich dann so ein bisschen geschämt, als ich diesen Artikel fertig gelesen hatte. Denn OpenAI-Chef Sam Altman gibt an, eine durchschnittliche ChatGPT-Anfrage verbrauche etwa 0,34 Kilowattstunden. Also vergleichbar mit einer Ofensekunde oder 2 Minuten Strom für eine effiziente LED-Lampe. Ich hatte, glaube ich, den Vergleich gemacht mit eine Anfrage ist das Zehnfache einer Google-Suche. Und der Artikel in Zusammenarbeit mit einer Klimaexpertin oder einem Klimaexperten, das weiß ich gar nicht, Sascha Lucioni, fragt, jetzt, wie definiert sich denn eine Durchschnittsanfrage bei ChatGPT und auch zählt es mit der Bildgenerierung und werden Training, Kühlung und Serverbetrieb mit einbezogen in dieser Aussage? Und ja, diese Expertin, diese Klimaexpertin, KI-Klimaexpertin sagt, dass diese Angabe von Altman wahrscheinlich einfach aus dem Ärmel geschüttet wurde, denn OpenAI verweigert auch jegliche nähere Angaben. Und der Appell in diesem Artikel ist, dass wir einfach klare Umweltkennzahlen bekommen, so wie man das einfach von anderen Branchen schon kennt und dass auch Kennzahlen reguliert werden sollten und dass der Energieverbrauch von KI einfach höchst intransparent ist. Es fehlen verlässliche Daten, Angaben und eine verpflichtende Offenlegung von diesen CO2- und Energiedaten. Und ich finde diese Herausforderung von diesem Nachhaltigkeitsdatenmanagement, die kennen wir auch aus anderen Branchen. Ich finde sie jetzt bei der KI besonders spannend, denn ich dachte eigentlich, ne, diese Zahl 10 Google-Suchen oder was der Altman da oben angegeben hat mit dem Ofen oder der Lampe, dass das eigentlich eine recht verlässliche Angabe ist. Und nach dem Artikel weiß, okay, shit, kann ich total revidieren in meinem Kopf und nochmal drauf pochen, dass man da in die Tiefe geht und nochmal recherchiert oder auch das hofft, dass das auch offengelegt wird in der Zukunft.
Ja, ganz lieben Dank. Spannende Themen, viele Denkanstöße wieder. Vielen Dank, Alexandra, für die Recherche und das Teilen.
Ja, sehr, sehr gerne. Es war mir ein Fest und ich freue mich schon auf die nächste Folge und auf die vielen Zuhörerinnen und gerne auch das Feedback zu dieser Folge. Jetzt aber erstmal eine schöne Woche.
Ja, danke.